Ja, wenn ich diese Stunde anfange, würde ich euch gerne aus Hebräer 11 einen der Glaubenshelden vorstellen, die uns ja doch in vielfältiger Weise bekannt sind. Und zwar würde ich gerne anfangen, Hebräer 11 ab Vers 7. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Ich denke, wenn wir so spontan an Noah denken, wird jeder sagen, kenne ich die Geschichte. Jedes Bilderbuch in einer christlichen Familie hat die Arche. Weil man kann da tolle Wimmelbilder malen, ist einfach faszinierend. Aber was mich in diesem Vers eigentlich bewegt hat, dass der Noah von Furcht bewegt eine Arche baute. Er hatte ein Empfinden von einer Gottesfurcht. Er hatte ein Empfinden davon, wie groß, wie allmächtig, wie allumfassend Gott ist. Und dieses Bewusstsein, diese Motivation, das war seine Triebfeder, eine Arche zu bauen. Wenn wir in 1. Mose 5 vielleicht den Noah erstmal so ein bisschen einsortieren und sagen, wann hat Noah gelebt, wer lebte zu der Zeit noch und so weiter. Noah wurde im Jahre 1054 nach Erschaffung Adams geboren. Zum Beispiel zu seiner Zeit lebte noch Enos, das ist der Enkel von Adam. Das sehen wir in den ersten Versen aus diesem Kapitel. Sein Vater in Vers 30 war Lamech. Sein Opa hieß Methuschalach, war der älteste Mann in der Bibel. Und sein Urgroßvater war Henoch. Henoch wurde entrückt, ist uns vielleicht auch geläufig. Das heißt, er kam aus einer Linie, die Dinge mit Gott erlebt hat, die vielleicht auch noch Dinge von Enos bekommen hat, dass sie als Zeitzeugen noch berichten konnten, wie war das mit Adam, wie hat Adam gelebt. Ja, wir sind ja auch immer sehr froh, wenn wir Zeitzeugen haben oder wenn wir relativ nah noch Dinge erzählt bekommen, ob jetzt Noah den Enos gekannt hat. Theoretisch wäre es möglich gewesen, aber vielleicht auch ein bisschen Spekulation dabei. Aufgrund der Namensgebung, die Lamech seinem Sohn gegeben hat, können wir durchaus davon ausgehen, dass auch Lamech ein gewisses Gottesempfinden hatte. Denn in 1. Mose 5, Vers 29, da lesen wir, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Das heißt, auch sein Vater hatte ein Empfinden und eine Beziehung zu Gott und hatte gemerkt, hier auf der Erde, das ist nicht mehr so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Die Menschen waren böse, die Menschen waren in Gottes Ferne, lebten nicht so, wie Gott es sich das vorgestellt hatte. Das war das Umfeld, in dem Noah lebte. Und in diesem Umfeld finden wir zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 5, die Aussage, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen und Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Das können wir uns gar nicht vorstellen, oder? Dass Gott es reute, dass er den Menschen gemacht hatte. Und in diesem Umfeld lebte dieser Noah. Und er war auf dieser Erde, lebte schon seit 500 Jahren und hatte auch dieses Empfinden, dass er ja eine Beziehung zu einem heiligen und gerechten, allmächtigen Gott braucht. Und in diese Situation hinein spricht Gott zu ihm seine Botschaft. Das finden wir in 1. Mose 6. Ich lese vielleicht mal ab Vers 11. Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du die Arche machen. Und dann geht es weiter, dann kommt diese ganze Beschreibung. Und er bekommt die Aussage, er wird gerettet, seine drei Söhne und die Frauen, mehr nicht. Und das ist für mich so ein Thema, es hatte den Noah bewegt, diese Arche zu bauen. Wir lesen vorher nichts davon, dass es Regen gegeben hat, dass es Schiffsbau gegeben hat. Also, der Noah bekam eine Anweisung, und in dieser Anweisung baute er etwas, was es bisher noch nicht gegeben hatte. Ja? Er war auch beschäftigt, dass er diesen Glaubensschritt tat und eine ganz lange Lebenszeit damit verbrachte, dieses Haus oder diese Arche zu bauen. Und das ist für mich so die Frage, Noah wusste um dieses Gericht Gottes. Er wusste, was passiert. Er wusste, dass es ein Ende mit der Menschheit gibt. Ob der Bau der Arche jetzt 120 Jahre dauerte, wissen wir jetzt nicht. Gibt es so einige Rechenbeispiele. Aber er hat lange daran gebaut. Jeden Tag baute er an dieser Arche. Und das finde ich faszinierend, dass er von dem, was er glaubte und von dem, wo er überzeugt war, das beeinflusste jeden Tag seines Lebens. Der baute jeden Tag an der Arche. Jedes Brett, was er an die Arche schlug, jeder Hammerschlag, jeder Pinselstrich von der von dem Asphalt, den er zum Abdichten dieses Schiffes nahm, war ein Glaubenszeugnis. Jeder aus seiner Nachbarschaft konnte bei ihm vorbeikommen und konnte sich dieses riesige Schiff angucken. Ja, die Leute werden gesagt haben, was baust du da? So ein Ding haben wir noch nie gesehen. Aber er konnte davon zeugen. Aber eigentlich, finde ich, war sein Zeugnis, was er geben konnte, meines Erachtens ein bisschen frustrierend. Denn er konnte sagen, ja, ich baue hier eine Arche, die rettet, aber wen rettet sie? Die rettet mich und meine Familie. Mehr nicht. Sie rettet noch die Tiere, aber nicht mehr. Er hatte keine Heilsbotschaft für diese Welt. Und das, denke ich, ist für uns so sicherlich ein Thema, zu sagen, wie gestalten wir unser Leben? Wie gestalten wir unseren Alltag? Wo sehen Menschen an uns, dass wir einen Glauben haben, der uns bewegt, einen Glauben haben, der über das normale menschliche Leben hinausgeht, dass wir eine Hoffnung, eine Auferstehung haben, dass wir fest daran glauben, dass es ein Gericht Gottes gibt über diese Welt, dass wir davon überzeugt sind, dass es eine Auferstehung gibt, dass wir eine Herrlichkeit bei dem Herrn verbringen werden. Und wenn wir das in unserem tagtäglichen Leben umsetzen, sollte es eigentlich bei unseren Mitmenschen auch zu sehen sein, dass es etwas gibt, was uns bewegt, was uns antreibt, was uns motiviert, unser Leben zu leben. Und ich denke, dass so etwas Auswirkung hat auf unser Familienleben, Auswirkung hat auf unser Berufsleben, Auswirkung hat auf unsere Freizeitgestaltung, und dass wir ein lebendiges Zeugnis von dem sein können, wovon wir überzeugt sind. Oder leben wir wie alle unsere Nachbarn auch? Das wäre frustrierend. Ja? Bei dem Noah, da war es so, jeder konnte dieses Schiff sehen. Das war riesengroß. Das war ein riesiger Kasten. Den können wir uns nicht in den Garten stellen bei uns. Aber Noah baute dieses Teil. Er verwendete seine komplette Zeit vielleicht sogar sein ganzes Vermögen dafür, um dieses Schiff zu bauen. Ein Schiff, was er nie austesten konnte. Er konnte ja nie mal Probe schwimmen lassen oder mal gucken, ob das Ding dicht ist, ob das schwimmfähig ist. Er baute aufgrund der Aussagen, die Gott ihm gegeben hatte, baute er dieses Schiff. Und ich denke, das ist auch für uns ein Thema, zu sagen, wie bauen wir unser Leben, wie bauen wir unsere ganze, worauf sind wir ausgerichtet? Sind wir auch so jemand, der sagt, ja, uns bewegt die Ausrichtung auf Gott, die Ausrichtung auf etwas Zukünftiges und dass wir auch da jeden Tag ein solches Zeugnis geben können, dass wir bezeugen und den Menschen sagen können, jawohl, das ist mein Glaube, davon bin ich überzeugt und davon kann ich jeden Tag reden. Und dass mein Zeugnis, also das, was ich sage und mein Handeln in Übereinstimmung ist. Und das wäre ja das Fatalste, was passieren würde, wenn man sagen würde, naja, reden tut er viel, aber wie er handelt, ist was ganz anderes. Und das war bei Noah nicht. Er baute jeden Tag in der festen Überzeugung, wenn diese Arche fertig ist, dann hört die Langmut Gottes auf, das lesen wir auch, und dann kommt dieses Gericht über die Erde. Und wir können von unserem Standpunkt aus der Gnadenzeit heraus, wir können den Menschen sagen, lass dich retten, lass dich versöhnen mit Gott. Da gibt es diese Rettung. Diese Rettung gibt es. Es gibt dieses Rettungsboot in Anführungsstrichen, was für alle Menschen geöffnet ist, wo alle Menschen hinkommen können, dass sie zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Und dieses Thema, das war, was Noah antrieb. Und ich wünsche uns auch, dass wir von dem überzeugt sind, was wir glauben, was wir in der Bibel lesen und dass wir dann auch von dieser Furcht bewegt unseren Alltag gehen. Und das ist einfach, was mich aus Noah extrem fasziniert hat, dass er dieses Zeugnis baute in der festen Überzeugung, das, was Gott ihm gesagt hatte, das stimmt. Er war absolut davon überzeugt. Und diese Überzeugung wünsche ich auch uns für unser normales Glaubensleben. Und dass wir, wenn wir das nächste Mal etwas von Noah sehen oder den Kindern ein Bilderbuch vorlesen oder so, dass wir einfach sagen, ja, habe ich auch diesen Glauben, bin ich auch davon so überzeugt und bin ich authentisch mit meinem ganzen Leben dem Herrn wirklich meine Zeit, meine Energie wirklich zu bringen. Und dass wir dadurch auch ein lebendiges Zeugnis sind.
Ja, ich möchte auch einen Vers aus Hebräer 11 vorlesen. Und zwar den Vers 31. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Ja, als Manfred mich gefragt hat, ob ich auch eine Person hier aus diesen Glaubenszeugen oder Glaubenshelden übernehmen könnte, da musste ich mal kurz nachdenken. Und ich bin bei dieser Rahab hängen geblieben. Ich denke, die Geschichte von der Rahab, die meisten werden sie kennen, aber doch mal kurz zur Wiederholung. Er kennt die Geschichte vom Einzug des Volkes Israel in das Land Kanaan. Die Israeliten stehen kurz vor der Grenze in Sittim und der Josua, der sendet zwei Kundschafter nach Kanaan hinein, um zu sehen, wie es denn in diesem Lande aussieht, wie kräftig die Festungen sind, wie die Bevölkerung in was für einer Lage die dort ist, in was für einer Stimmung. Und die beiden Kundschafter, die kommen in die große befestigte Stadt Jericho, gucken sich darin rum, finden, dass das Volk eigentlich entmutigt ist vor den Israeliten, und müssen Zuflucht nehmen in das Haus dieser Hure, in das Haus der Rahab. Sie werden dort eigentlich entdeckt. Rahab verbirgt die beiden Kundschafter. Ja, und hinterher, als dann das Land eingenommen ist, als die Stadt Jericho durch ein Wunder die Mauern erbrechen, da wird sie und ihr Haus gerettet. Als ich mir diese Rahab so angeguckt habe, dann ist die Frage, die ich mir gestellt habe, wird man eigentlich so ein Glaubensheld oder so ein Glaubenszeuge? Was kann das wohl sein? Was ist das Geheimnis von diesen Glaubenszeugen? Die Herkunft kann es ja wohl nicht sein bei der Rahab. Wir haben es gerade hier in dem Vers 11 gelesen. Sie wird als Hure tituliert. Und das ist das, was sie ausgeführt hat. Das finden wir auch mehrfach in der Bibel. Rahab, die Hure. Eine Frau, wo Scham und Gewissen schon oft verletzt wurden, wo vielleicht schon eine Menge an Verhärtung da war. Wenn wir uns die Geschichte von Rahab im Josua Kapitel 2 ansehen, dann merken wir, es ist vielleicht so eine Nebensächlichkeit, sie lebt in einem Haus, das ist an der Stadtmauer, ganz am Rand. Na, ich bin kein Spät- oder Geschichtsexperte fürs Altertum, aber zumindest hier im Mittelalter war es so, dass man die anrüchigen Gewerbe, wie zum Beispiel Gerber, immer so gerne am Rand der Stadt hatte, so nicht im Zentrum. Alles, was irgendwie anrüchig oder stinkend war, das wurde nach draußen verlagert. Ich denke, das war auch damals so. Auch die anrüchigen Gewerbe, wie die Prostitution. Da wohnte dann hier diese Hure, die Rahab, an der Stadtmauer. Das war eigentlich der Platz am Rande der Gesellschaft. Und auch da der Platz, wenn die Feinde kamen, der als erster im Fokus war, wo die Feinde am ersten drauf eingedrungen haben. Also eine gute Ausgangslage brachte die Rahab offensichtlich nicht mit, zumindest nicht in unseren Augen. Aber was machte sie dann zu dieser Glaubenszeugin? Wir sehen das, wenn wir in Josua Kapitel 2, Vers 6 gucken, als diese Kundschafter kamen, da war für sie die große Chance. Und sie hatte einen mutigen Entschluss. In Josua 2, Vers 6 lesen wir, sie hatte sie aber aufs Dach hinaufgeführt, unter Flachsschengel versteckt, die sie auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Sie nahm diese Feinde ins Haus. Ich habe mich gefragt, was hat wohl die Rahab bewegt? Warum hat sie diese Feinde aufgenommen? Sie machte damit doch wirklich eine Scheidung zwischen sich und den Rest der Bevölkerung in Jericho. Das war so ein Weg, wo sie nicht mehr raus zurück konnte. Es war Hochverrat am eigenen Volk. Und als sie diesen Schritt getan hatte, war eigentlich das Todesurteil für sie gekommen. Wenn das entdeckt werden würde, dann wurde sie wahrscheinlich dann auch hingerichtet, wie alle anderen Leute, die den Feinden des einheimischen Volkes dann Raum gegeben hatten. Wir merken an der Rahab etwas, dass sie tiefer blickte. Bei diesem Verstecken der beiden Kundschafter in ihrem eigenen Haus kommt sie mit den Leuten in Gespräch. Und in diesem Gespräch mit diesen zwei Kundschaftern merken wir etwas dafür, dass sie nicht nur an die Oberfläche guckte. In Josua 2, Vers 9 lesen wir, und sie sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass er Schrecken vor euch und dass sein Schrecken vor uns auf euch gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Und weiter in Vers 11 lesen wir, als wir es hörten, das zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Wenn wir uns den Text mal angucken, dann merken wir, dass sie nach mehr geguckt hatte, als vielleicht der Rest der Bevölkerung im Land Kanaan. Die sahen da diese Israeliten, die draußen jenseits des Jordans waren, die eine Menge Siege dann errungen hatten. Sie hörten von allen möglichen wunderhaften Gegebenheiten, die doch vielleicht dann sich stattgefunden hatten. Aber die Mehrheit der Kanaaniter sah da vielleicht Menschen. Die sah dieses mächtige Volk der Israeliten, die schon viele Feinde bezwungen hatte. Aber die Rahab, die machte sich tiefere Gedanken. Die guckte nicht nur auf diese Menschen. Und ich denke, da kann sie uns auch heute auch ein großes Vorbild sein. Wenn wir auch als Christen oft um uns gucken, in die Gemeinden gucken, dann sehen wir meistens vielleicht dann unsere Geschwister vielleicht als Menschen. Aber die Rahab, die beurteilte das anders. Die sah das, was passiert war, dachte mit dem Volk Israel, das war nicht auf dieser Erde entsprungen. Da hatte ein anderer wirklich seine Finger im Spiel, da war ein anderer Herr drüber. Das war der Herr, der allmächtige Gott. Und mit diesem Gott, da wollte sie dann auch weitergehen, ihren Weg. Als Hure hat sie diese Entscheidung getroffen und sie kehrte um und hatte diesen mutigen Entschluss, dass sie diese Kundschafter auf sich nahm. Und sie wusste, dass das Land Kanaan nicht mehr länger bestehen würde, dass es den Israeliten gegeben war. Und sie bittet dann in Josua Kapitel 2, wir können da die Verse 12 bis 13 lesen, dass sie um Rettung bittet. So schwört denn nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gib mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinem Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unseren Seelen vom Tod erretten werdet. Sie bittet um Errettung. Sie merkt, dass sie unter den Kanaanitern eigentlich verloren ist, dass ihre Zeit gezählt ist, dass sie nicht länger dort leben kann, sondern dass der allmächtige Gott dieses Volk in der Hand der Israeliten gegeben hatte. Aber sie wollte nicht mit den Feinden, nicht mit ihrem Volk dort umkommen, sondern sie wollte leben. Und was mir auffällt, was wir auch eben dann schon von Noah gehört haben, sie bittet auch für ihre Familie, für ihren Vater, für ihre Brüder, mit den ganzen Familien, dass sie mitgerettet werden. Ein erstaunlich weiches Herz für eine Hure, finde ich, dass sie nicht nur auf ihre eigene Rettung guckt, sondern auch die Rettung der Leute, die ihnen am nächsten sind. Ja, und die beiden Kundschaftern, die machen ihnen ja ihr ein Zugeständnis. Sie sagt, ja, wenn du uns nicht verraten wirst, dann werden wir dich retten. Und du bekommst ein Zeichen von uns. Du bekommst eine karmesinfarbene, eine rote Schnur, die musst du in dein Fenster binden, wenn wir Jericho angreifen werden. Ich habe diese Geschichte schon oft in der Sonntagsschule gehört oder auch in der Sonntagsschule selber erzählt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was ist das für ein Zeichen? Da ist dann jetzt diese Rahel, die hat die Zusage von diesen beiden Kundschaftern, ja, wir wollen dich retten, und als Zeichen bekommst du eine rote Schnur. Vertrau du uns nur. Ja, ich denke, so wird man ein Glaubensheld. Man harrt aus im Glauben und man guckt nicht auf diese äußeren Dinge. Und das, denke ich, das war für diese Rahel noch ganz schön brenzlig. Wir wissen, wie Jericho erobert wurde, was Gott letztendlich dem Volk Israel anordnete. Kommt, ihr zieht 6-mal um Jericho rüber mit Posaunen, mit dem ganzen Kriegsvolk. Und beim 7. Mal, am 7. Tag, da zieht er 6-mal drunter darum und im 7. Mal, dann werdet ihr die Stadt erbrechen. Da war dann nun diese Rahel in ihrem Haus an der Stadtmauer und die Israeliten, die zogen drumherum. Tag 1, sie ziehen drumherum. Ich habe die Zusage, ich werde gerettet werden, ich habe eine rote Schnur. Tag 2, sie ziehen wieder drumherum. Und das geht weiter bis zum 7. Tag. Und noch immer keine Rettung, noch immer kommen die Kundschafter nicht und holen sie raus. Und dann fangen die Posaunen an und die Stadtmauer bricht zusammen. Fast überall, an diesem Eisenhaus offenbar nicht. Da, wo dann die Rahel mit ihren ganzen Familien, mit ihren Angehörigen war. Und sie hatte bloß dieses Wort von diesen Kundschaftern und diese rote Schnur im Fenster. Ja, ich finde diese Geschichte, muss ich euch sagen, schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man sie sich mal dann so wirklich vors Herz und vors Auge führt, was diese Frau eigentlich für einen Glauben hatte. Wie sie vertraut hat auf dieses Zeichen, was ihnen die Kundschafter gegeben hatte. Und ich denke, so ist sie dann auch letztendlich ein Vorbild für uns heute, in dem Glauben, den wir mit dem Herrn Jesus dann letztendlich haben dürfen, der uns von ihm geschenkt wird. Manches sieht für uns heute eigentlich nicht so sonderlich vorteilhaft auf. Wenn wir auf die aktuelle Entwicklung gucken oder wenn wir vielleicht manchmal auf unseren eigenen Zustand gucken, was uns alles im Glauben misslingt, wie armselig es oft aussieht und was da alles so kümmerlich ist. Aber wir haben eine Zusage. Wir haben eine Zusage von unserem Herrn, an den wir uns einst gewendet haben, um den wir um unsere Rettung gebeten haben. Und die Zusage, wenn wir diesen Schritt getan haben, die gilt auch weiter. Es geht vielleicht mal durch Höhen, durch Tiefen, aber der Herr, der ist dabei. Die rote Schnur, die hält. Auch wenn wir es manchmal vielleicht gar nicht denken. Und so finde ich es wirklich großartig, was der lebendige Gott mit dieser Rahab gemacht hat. Sie wird in der Bibel oft, also eigentlich immer, Rahab die Hure genannt. Und wir sehen, wie durch die Gnade Gottes diese Schande letztendlich weggewischt wurde. Wir kennen noch mehrere Leute, gerade im Neuen Testament, die diesen ehemaligen Schandnamen führen, aber eigentlich eher um zu zeigen, wie groß der Gott letztendlich gewirkt hatte. Ich denke da an Simon, den Aussätzigen, der so ein offenes Haus hatte für Maria, Martha, Lazarus, der Jesus war da offen oft. Und er wurde immer Simon, der Aussätzige, genannt. Wir denken an Paulus, wo im 1. Timotheus 1, Vers 15 steht, dass er sich als Erster der Sünder bezeichnet. Warum? Weil er uns zeigen will, wie viel Gott an seinem Leben letztendlich getan hat. Und an der Rahab finden wir das dann letztendlich auch. Wir haben es in Hebräer 11 gelesen, dass sie unter diese Glaubenszeugen gerechnet wurde, wie in Abraham, wie in Mose, wie in Noah, wo uns das vielleicht allen klar ist. Aber Rahab, die Hure, war auch eine. Und die größte Ehre lesen wir dann in Matthäus 1, Vers 5, dass sie unter die Vorfahren unseres Herrn Jesus gerechnet wurde. Das ist eine Rechnung, die würden wir so nie aufmachen, aber so rechnet unser Gott.
Ja, ich möchte erstmal den Vers 1 in Kapitel 11 Hebräer vorlesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Vers 2, durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Ja, ich habe mir den Gideon ausgewählt. Da wird jetzt gar nicht viel beschrieben, warum dieser Gideon jetzt so ein Glaubensheld war. Der wird einfach nur aufgezählt. Was soll ich noch sagen? Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten und so weiter. Der wird hier nur aufgezählt. Er ist aber ein Glaubensheld. Jetzt wollen wir mal gucken, was da besonders war an dem Gideon. Eins finde ich noch wichtig zu erwähnen, der Hebräerbrief will so ein bisschen darauf hinweisen, oder dieses Kapitel auch speziell, dass die Alten im Alten Testament, die haben sich im Glauben gesehnt nach dieser Errettung, die noch kommen wird. Das hat sie ausgemacht, dass sie diesen Glauben hatten an eine Errettung, die prophetisch angekündigt ist, aber noch nicht da ist. Und wir, die wir hier sind, wir blicken zurück auf diese Errettung, die schon stattgefunden hat im Herrn Jesus Christus. Wir haben einen anderen Glauben. Ich will sogar sagen, wir haben eigentlich es etwas einfacher als die Alttestamentler, die ein prophetisches Wort hatten von einer Errettung, von einem Messias, der kommen wird. Wir durften das schon erkennen und sehen, dass dieser Herr Jesus schon da war und dass der Herr Jesus für uns gestorben ist und uns errettet hat. Letztendlich diese Errettung, dass wir mal alle bei ihm sein werden, das steht uns noch bevor, dass wir nicht mehr hier auf dieser Erde sind und dass wir nicht mehr hier auf dieser Erde irgendwie herumsuchen müssen nach einem Vaterland, sondern dieses Land, das erwartet uns noch, das Reich Gottes. So, betrachten wir mal den Gideon. Ich will immer Simson sagen, weil ich den auch ganz gern mag. Den Simson, der war ja so stark und so. Das fand ich als Jugendlicher immer ganz toll, was der für Muskeln hatte und wie kräftig der war. Aber der Gideon, der ist auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal so, wenn ich das so sagen darf. Der lebte in einer Zeit, im Buch Richter finden wir die Geschichte vom Gideon. Das Volk Israel, es fängt leider damit wieder an und die Kapitel 6 und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Das Volk Israel tat nicht, was Gott gefiel. Und Gott hat sie den Midianitern und den Amoritern, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, Amoritern hingegeben, den Völkern des Amalekitern, Entschuldigung, Midianitern und den Amalekitern hingegeben, den Völkern des Ostens, waren so nomadisch lebende Völker, die alle Jahre dann zur Zeit der Ernte hauptsächlich in das Volk einfielen. Es wird beschrieben, wie die Heuschrecken ins Land kommen, so haben sie dann das Volk Israel überfallen, alles zerstört und verwüstet und die Ernte geklaut, Kamele, Rinder, Esel, alles weggeschleppt, dass die Israeliten wirklich zu kämpfen hatten ums Überleben. In dieser Zeit lebte dieser Gideon. Und dann war die Begebenheit, dass das Volk zu Gott schrie, da schrien die Kinder Israels zum,
zum Herrn. Und dann sandte der Herr einen Propheten. In Vers 8 steht das. Da steht, so spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und dann beruft der Herr den Gideon. Es war so, dass der Engel des Herrn, steht hier in Vers 11, kam unter die Terebinte bei Ophra. Da setzte er sich hin. Wir wissen, wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn gesprochen wird, dann gehen wir davon aus, dass es der Herr Jesus persönlich war. Und sein Sohn Gideon, also das Joasch, der Sohn des Joasch, der Gideon, der war da und hat in aller Heimlichkeit Weizen im Kelter gedroschen. Also da passt alles nicht zusammen. Man sieht, welche Furcht die Israeliten hatten. In der Kelter, da macht man ja normalerweise, da tritt man ja den Wein zu Brei oder die Trauben zu Brei, um daraus Wein zu machen. Und der hat in der Kelter den Weizen gedroschen, um das zu verstecken. Nicht so, wie man vielleicht auf dem Hügel da den Weizen, die Spreu vom Weizen trennt, indem man es hochschleudert und dass jeder sieht, okay, hier wird der Weizen gedroschen und hier wird er getrennt Spreu, sondern er hat es in der Heimlichkeit getan, um es zu verbergen. Und dann kommt dieser Engel des Herrn und sagt dem Gideon: Hör mal, er spricht zu ihm, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das sagt er zu ihm. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen unsere Väter erzählen, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus der Hand der Ägypter herausgeführt? Nun aber hat unser Herr uns verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich nicht dich gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit sollte ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Hause meines Vaters. Und das ist das Prinzip Gottes, was auch im Hebräer 11 ganz deutlich wird, wenn hier die ganzen Glaubenshelden aufgeführt werden. Es waren jetzt keine hochrangigen Politiker, edelblütige Menschen, Adlige oder wie auch immer, die Gott berufen hat, sondern es waren die Schwachen, die Kleinen. Wie der Peter gesagt hat, beispielsweise die Prostituierte Rahab. Es war niemand, der von Haus aus als Königssohn geboren wurde. Selbst der David, der hier als König aufgezählt wird, als Glaubensheld, der war kein König vorher, der war Schafhirte. Aus dem Geringsten hat sich Gott seine Helden gesucht. Das macht mir Mut auch für mich, dass wir nicht irgendwie besonders sein müssen vor Gott. Aber wir müssen glauben. Und das macht uns besonders vor Gott. Was ich schön finde, und zwar sagt der Herr dann in Vers 16, der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Super. Der Herr will mit uns sein. Diese Verheißung hatte der Gideon. Und diese Verheißung haben wir schon erlebt. Die Verheißung, wie ich schon sagte, diese Errettung, davon hat der Alttestamentler geträumt. Danach hat er sich gesehnt, das zu erkennen. Und wir haben das schon. Diese Errettung haben wir schon gesehen. Und wenn man den Gideon so betrachtet, in vielen, vielen Beschreibungen wird er so als der Zweifler beschrieben. Da sagt er: Gib mir ein Zeichen. Und da will er von Gott ein Zeichen haben. Aber er geht dann und sagt ihm, ich will dir noch was zubereiten. Und dann geht der Gideon hin und bereitet das Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot und bringt es mit dem Sud, mit der Brühe hin zum Engel des Herrn und er sagt ihm, legt es da auf den Felsen, alles drauf. Und dann berührt er mit der Spitze seines Stabes diesen Felsen. Aus dem Felsen kommt dann das Feuer hervor und frisst alles auf. Das Lämmlein, das ungesäuerte Brot. Und dann entschwindet der Engel des Herrn, dem Gideon. Und der Gideon erkennt, Hilfe, ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Wehe mir, mein Herr. Und er hat noch einen Auftrag. Er soll dann nachts losziehen und diesen Baalsaltar umreißen und die Aschera, das Standbild der Aschera umreißen. Ja, man könnte es tagsüber machen, aber Gideon hatte Angst. Würde ich wahrscheinlich auch haben. Ganz Israel hat diesen Baal angebetet. Und dann sucht er sich 10 Leute und geht dann nachts los. Haut das Ding um, verbrennt es und den zweiten Stier, so heißt es hier, nicht den ersten, sondern den zweiten Stier, den verbrennt er dann auf dem Altar, den er Gott gebaut hat. Und am Morgen die Empörung groß, wo ist der Baalsaltar, wo ist das Standbild der Aschera, die Leute forschen nach, was ist denn da passiert und dann kriegen sie raus, ja, war der Gideon, der hat es gemacht alles und dann wollen sie, dass der Gideon getötet wird, gehen zu seinem Vater Joasch und sagen, gib uns den Kerl raus, wir müssen den umbringen und dann sagt der Vater, nö, mach ich nicht. Nee, er sagt, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen, wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Ich weiß nicht, was dieser Joasch geglaubt hat, aber ich glaube, der war so ein bisschen ein Mitläufer und hat diesen Baalsaltar da aufgebaut, weil es alle gemacht haben. Er hat irgendwie scheinbar auch erkannt, der Gideons Vater, dass dieser Baal nicht so der Bringer ist, sage ich jetzt mal so. Und dann kamen wieder die Midianiter und die Amalekiter ins Land und sammelten sich im Tal Jezreel, in der Ebene Jezreel und lagerten sich dort. Und dann kam der Geist des Herrn auf Gideon. In der wörtlichen Übersetzung des Hebräischen heißt es, und Gottes Geist bekleidete sich mit Gideon. Das heißt, nur noch die Hülle war da. Der Manni hat am Anfang dieses Wort vorgelesen. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, die Stelle. Wie schön ist das doch? Da hat der Heilige Geist sich bekleidet mit dem Gideon. Schöne Sache. Und er hat ihm gesagt, geh los und kämpf gegen die. Nee, hat er nicht gesagt, Entschuldigung. Da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesiter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und dann hat er noch Boten ausgeschickt nach Manasse, nach Aser, nach Sebulon, nach Naphtali. Und dann fängt der Gideon wieder an. Er will wieder ein Zeichen haben von Gott. Ihr kennt es mit dem Vlies. Und sagt er, dann lege ich halt ein Vlies aus. Dann soll das Vlies, das war so ein Stück Wolltuch oder was auch immer, und das sollte dann nass sein am nächsten Morgen und die Erde drumherum trocken. Und das hat Gott ihm geschenkt. Er drückt das Vlies aus, eine Schale voll Wasser. Ein Wunder. Und dann könnte man doch sagen, okay, es reicht doch jetzt, Gideon. Der Gideon sagt, nee, jetzt machen wir es mal andersrum. Vice versa. Andersrum, Boden nass, Vlies trocken. Und Gott macht das mit Gideon. Er schenkt ihm dieses Wunder. So dass dann der Gideon tatsächlich erkennt, dass Gott auf seiner Seite ist. Ich kann euch nicht sagen, was da los war. Ich sage nur, es sieht so aus, als hätte er gezweifelt. Und dann geht's los. Ihr kennt die Geschichte. 32.000 Mann versammelt Gideon bei sich und Gott sagt, nee, Leute, das sind zu viele. Sag allen, die doch irgendwie lieber nach Hause wollen und nicht in den Krieg ziehen wollen, weil sie sich fürchten, die sollen doch bitte gehen. 22.000 Mann gehen. Bleiben noch 10.000 übrig. Von den 10.000 sagt Gott, das ist auch noch zu viel, das geht so nicht. Guck mal, wie die Wasser zu sich nehmen. Und ich will sie dann trennen und dann sollst du nur die nehmen, die das Wasser lecken aus der Hand wie ein Hund. Die, die sich hinknien, sollen nach Hause gehen. Es bleiben 300 übrig von 32.000 Mann. Das ist ein bisschen weniger als 1% von 32.000 Mann. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Amalekiter und Medianiter waren 132.000 Mann stark. Jetzt Taschenrechner raus, 132 durch 300. Jeder Israelit muss 450 Feinde töten. Herz stechen, Kopf abhauen, was auch immer. 450 Mal musst du das schaffen, um zu gewinnen. Das wollte Gott aber gar nicht. Er wollte ihren Glauben prüfen, den Glauben sehen. Ja, dann ist es soweit. Die haben keine Schwerter in der Hand. Die haben nur einen Tonkrug, eine Fackel und diese Schofarhörner, die 300 Mann. Übermacht dem Amalekiter und Midianiter vor Augen. Des Nachts versammeln sie sich mit Gideon. Und Gideon hat immer noch, sage ich mal, die Hosen voll. Vielleicht auch, irgendwie will er doch noch mal wissen, ist das alles so richtig? Und dann sagt Gott zu ihm, geh runter ins Lager und nimm deinen Diener mit. Den Pura heißt er, glaube ich. Und guck mal, wie das alles so ist. Und wie durch einen Zufall, nein, nicht wie durch einen Zufall, weil es Gott so gefügt hat, kann der Gideon dann hören, was die in dem Lager der Feinde so erzählen. Ein Mann erzählt dann von der Niederlage der Amalekiter und Midianiter. Und Gideon erkennt, dass dieser Traum, den dieser Mann da beschreibt, die Niederlage ist. Und was macht er? Und als er seine Auslegung hörte, Vers 15, da betete er an. Gideon hat erkannt, dass Gott mit ihm ist. Und dann geht's los, die versammeln sich, teilen sich auf, dieser kleine Haufen 300 Mann wird hier nochmal in drei Teile geteilt, 100 Mann irgendwie so verteilt über drei Punkte und dann geht's los, es wird in die Schofarhörner geblasen, es werden die Krüge zerbrochen, es kommen die Fackeln zum Vorschein, die in den Krügen waren und es entsteht so eine Verwirrung, dass diese 135.000 Menschen sich gegenseitig massakrieren und umbringen und flüchten und Israel hinterher und verfolgen alle und zerreiben sie. Wunderbar, oder? Dieses Prinzip Gottes, sich das Kleine zu suchen, das Schwache zu suchen, finde ich, ist ein wunderschönes Prinzip, was mir immer wieder Mut macht. Und wenn wir so sehen, diesen Zweifel von Gideon, dass er immer wieder ein Zeichen von Gott fordert, man könnte auch vielleicht von uns sagen, okay, ich suche immer nach irgendwie eine Möglichkeit, so zu beten, dass Gott mein Gebet erhört. Es gibt keine besondere Gebetstechnik, die ich beten kann, damit Gott mein Gebet erhört. Es ist letztendlich, wenn Gott eingreift, Gnade und ein Geschenk. Und dieses Geschenk, diese Errettung, die Gideon erfahren hat, ist Gnade und Geschenk. Und diese Errettung, die wir erfahren haben, ist Gnade und Geschenk durch unseren Herrn Jesus. Der Gideon war noch ein junger Mann, denke ich mal. Steht jetzt nicht, wie alt er war. Aber der hat wahrscheinlich so einen Blitz gebraucht, um zu erkennen, ja, Gott ist bei mir. Diesen Blitz hat ihm Gott geschenkt, wie ein Blitz in der Nacht, wo du läufst im Wald und plötzlich siehst du den Weg und die Landschaft um dich herum taghell erleuchtet. Und er sieht den Weg, den er gehen kann. Unser normaler Alltag ist eigentlich so, dass wir so wandern wie in so einer Morgendämmerung. Ihr kennt es vielleicht morgens, die blaue Stunde, man erkennt nur so ein bisschen, alles ist noch irgendwie blau und man erkennt nur Umrisse und man erkennt gerade so den Weg. Und je heller es wird, umso besser sehen wir. Im 1. Korinther 13 wird beschrieben, jetzt sehen wir aber wie durch einen Spiegel, dann aber werden wir es voll erkennen. Wir haben auch diese Errettung, dieses Vaterland, dieses Reich Gottes noch nicht so erkannt, weil wir es noch nicht gesehen haben. Aber wir werden es erkennen. Im Hebräer 11, Vers 39 steht, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen haben, das Verheißene nicht erlangt. Und ein paar Verse davor steht, 13, Vers 13 im Hebräer 11, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Vers 14, denn die solches Sagen geben, damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und dieser Gideon, der hat dieses Vaterland auch gesucht und er hat es gefunden im Vertrauen auf seinen Gott. Wir würden jetzt vielleicht sagen, okay, der Gideon ist doch eigentlich Umwege gegangen, indem er das Vlies sehen wollte, indem er da nachts da sich rausgeschlichen hat, um den Baalsaltar zu zerstören, indem er nochmal da ins Lager musste und Gott ihm nochmal das durch diesen Traum, den dieser Midianiter da hatte, zu erkennen, zu geben, dass er eigentlich doch bei ihm ist. Eigentlich ist der Gideon da viele Umwege gegangen. Ich frage mich, wie oft gehe ich Umwege in meinem Leben? Ich sage meinen Patienten, wenn es um eine komplizierte Lösung im Mund geht, es gibt viele Wege nach Rom. Ganz viele Wege gehen nach Rom. Alle Wege führen zum Ziel. Ich möchte es so ein bisschen für unser Glaubensleben vergleichen, dass nicht der eine Weg der richtige Weg ist. Da können wir noch drüber diskutieren, wenn ihr wollt. Aber es gibt viele Wege, die zum Herrn führen. Und interessanterweise geht der Herr diese Umwege, die hier der Gideon geht, mit ihm. Und sagt nicht, nee Gideon, jetzt bleib mal in der Spur. Ich habe dir gerade gesagt, ich gebe sie in deine Hände und jetzt los, marschier. Macht er nicht. Er ist lieb, der Herr. Und er geht mit dem Gideon diese Umwege. Ich denke immer, wenn wir im Herrn sind, dann kann ich Wege gehen, wie ich will. Und das werden die Wege sein, die zum Ziel führen. Am Anfang habe ich gesagt, wenn wir mit dem Herrn gehen. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir glauben, dass wir mit dem Herrn gehen. Und dann sind alle Wege, sage ich jetzt mal so, die wir gehen, auch wenn es manchmal blöde Umwege sind, die wir in unserem Glaubensleben gehen, doch Wege, die zum Ziel führen. Aber ganz wichtig, nicht vergessen, im Glauben. Nun lebe ich, hier stehe ich mit meinem Fleisch und Blut, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist so ein schöner Vers, der mir Mut gemacht hat, dass ich weiß, Christus lebt in mir, nun lebe nicht mehr ich. Und dieser Glauben, diesen Glauben, den der Gideon erkennen und schauen durfte, finde ich so schön, als er das alles erkannt hat, dass er dann anbetet. Ihr kennt vielleicht den Gideon-Bund, vielleicht schon mal von gehört, ja. Das Symbol von denen ist ja dieser Krug mit der Fackel, die da rausguckt. Da gibt es ja auch so interessante Ableitungen, dass man sagt, okay, erst muss ich dieser tönerne Krug muss erstmal zerbrechen, bevor der Geist Gottes zum Vorschein kommen kann. Die Flamme, die Fackel als Symbol für den Geist. Und dann ist es nicht, dass sie mit dem Schwert da um sich geschlagen haben, sondern sie haben in das Schofarhorn geblasen. Sie haben gar nicht gekämpft. Und das ist das, so ein Symbol in des Schofarhornblasen, das finden wir in dem Psalm, dass es so ein Sinnbild für das Gebet auch sein kann. Das macht unser Leben aus. Nicht, dass wir mit dem Schwert dastehen und kämpfen, sondern dass wir beten. Ja, 1. Petrus 1, dann höre ich auf. Wartet mal, ich muss es finden. Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeute, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Und dann heißt es sogar, dass selbst die Engel trachten, da hineinzuschauen in dieses Geheimnis der Errettung. Wir dürfen diese Errettung haben. Und wir dürfen diesen Glauben rückblickend auf Christus, sage ich jetzt mal so, leben. Und in diesem Glauben stark sein. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, heißt es in Philipper 4, Vers 13. Das ist doch schön, oder?